Worte, die Jesus nicht gesagt hat. Wer kommt denn auf so eine komische Idee, ne? Wie es schon gesagt wurde, normalerweise predigt man über die Worte, die Jesus gesagt hat. Aber Jesus hat nicht gesagt, wenn du ein besserer Christ wärest, würde das dir nicht passieren. Jesus hat nicht gesagt, gewisse Menschen brauchst du nicht zu lieben. Jesus hat auch nicht gesagt, es hängt alles von dir ab. Und Jesus hat auch nicht gesagt, du brauchst ihnen nicht zu vergeben, wenn sie dir wirklich wehgetan haben. Nun, ich meine, wir kennen alle Schmerzen. Schmerzen, die Menschen uns zugefügt haben. Ich meine, es können, sagen wir, es ist immer schwierig zu versuchen, Beispiele rauszukriegen, was ein kleinerer Schmerz sein könnte, weil gerade das, was einer als gar nicht so schlimm empfindet, könnte der andere als lebensverändernd empfinden. Aber ich wage es, wenn dein Bruder dich immer wieder als einen Schlumpf bezeichnet hat, ist das vielleicht nicht so schlimm. Aber wie ist es dann, wenn der sich immer lustig über dich gemacht hat, seinen Freunden auch Verschiedenes über dich erzählt hat, was er lieber nicht hätte erzählen sollen, und sie machen sich auch lustig. Wiegt schon schwer. Und man könnte sicherlich verschiedene kleinere Dinge finden. Jemand, der nicht freundlich grüßt an der Arbeit. Was ist denn mit dem los? Es tut irgendwie weh. Aber dann wachsen die Dinge immer weiter voran. Wie ist das, wenn es Menschen gibt, jemanden gibt, der dir ständig nachgegangen ist, der immer versucht hat, dir eins auszuwischen, der nie nachgelassen hat, der dir immer wehtun wollte? Es ist schlimm genug, wenn sowas passiert von jemandem, der uns nicht so nahe steht, aber wie ist es, wenn der Vater oder die Mutter die Familie verlassen hat? Wie ist es, wenn der Ehepartner einen betrügt? Wie ist es, wenn wir jahrelang emotionale, körperliche oder gar sexuelle Missbrauch erlebt haben? Es sammelt sich so manches an. Es scheint immer mehr zusammenzukommen und unsere Herzen zu belasten. Und wir haben diese ganzen Dinge da und manchmal werden sie richtig weggeschlossen. Und dieses Gewicht wiegt so schwer. Nun, jedes Kind weiß, jedes Kind hat schon mal gehört, wir sollen vergeben, wir sollen nicht nachtragend sein. Welche Eltern hat das seinen Kindern nicht gesagt? Ja, das sollen wir auch unseren Kindern sagen. Aber dann scheint es immer wieder zu einem Punkt zu kommen, wo wir sagen, naja, wir sind erwachsen. Wir können das ein bisschen besser unterscheiden und beurteilen. Und wir wissen, dass es gewisse Dinge gibt, die kann man nicht vergeben. Die soll man nicht vergeben. Und wenn wir in der Bibel lesen, finden wir sehr viel darüber, dass Jesus von Vergebung gesprochen hat. Aber wir nehmen es für selbstverständlich hin, gewisse Dinge braucht man nicht zu vergeben. Und wir haben manchmal das Gefühl, dass es so glaubensmäßig abgesegnet wäre, wenn sie dir wirklich wehgetan haben, dann brauchst du ihnen nicht zu vergeben. Aber die Wahrheit ist, Vergebung ist für Christen keine freiwillige Leistung. Ihr kennt das doch, freiwillige Leistung, die Krankenkassen werben gerne damit. Das müssten wir für euch nicht bezahlen, aber wir bezahlen das, sind wir nicht toll. Für einen Christen ist die Vergebung keine freiwillige Leistung. Vor einigen Wochen im Taufseminar sind wahnsinnig viele gute Fragen da aufgekommen. Viele ganz tolle Gespräche haben da stattgefunden. Und als ich davon gesprochen habe, dass wir als Christen Jesus zum Herrn über unser Leben machen, das bedeutet, dass wir ihm nachfolgen, dass wir das tun, was er will, und wir das, was wir wollen, nicht an erste Stelle stellen, hat jemand gesagt, aber das klingt wie eine Selbstaufgabe. Muss ich mich selber aufgeben? Und ich habe gesagt, auf diese Frage gebe ich als Antwort ein ganz klares Jein. Also das Nein dazu ist, wir verlieren nicht unsere Identität, wenn wir Christen werden. Jesus hat seine Identität auch nicht verloren, als er ans Kreuz gegangen ist. Er wollte das nicht. Er hat zu seinem Vater gebetet, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mich vorübergehen. Aber nicht, was ich will, sondern das, was du willst, soll geschehen. Jesus hat seine Identität nicht verloren, indem er ans Kreuz gegangen ist. Er hat seine Identität weiter verschärft. Und wenn wir Gott gegenüber gehorsam sind, wenn wir leben wie Christus, das Leben, das Christus, zu dem Christus uns aufgerufen hat, dann verlieren wir keineswegs unsere Identität. Unsere Identität wird geschärft. Es wird deutlicher, wer wir wirklich sind. Aber es ist in einem gewissen Sinne eine Selbstaufgabe, in dem Sinne, dass man an gewissen Stellen sagt, du bist Herr, ich tue, was du willst. Ich werde dir gehorsam sein. Und wow, was Jesus im Neuen Testament über die Vergebung gesagt hat, da werden wir dann bald darauf zu sprechen kommen, genau welche Worte das waren. Aber was Jesus da gesagt hat, ist überaus deutlich. Und ich als Christ kann nicht sagen, nein, mache ich nicht. Das passt nicht zusammen. Also die Vergebung ist keine freiwillige Leistung. Aber manche sitzen hier vielleicht und denken, na Mensch, Karl, es ist gar nicht so lange her, dass du über Vergebung gesprochen hast. Ich bin ja noch nicht mal ganz 2 Jahre in dieser Gemeinde und habe sogar schon eine Reihe über Vergebung gepredigt. Aber Vergebung ist so ein wahnsinnig wichtiges Thema. Es trifft ins Herz des Evangeliums. Es trifft ins Herz von dem, was Jesus für uns getan hat und was Jesus für uns will. Ich würde behaupten, ich kann es nicht mal übertreiben damit, über Vergebung zu reden. So wichtig ist das. Und es ist mir auch wichtig, dass wir auch aufpassen, was Vergebung wirklich ist und was sie nicht ist. Es sind gewisse Dinge, die Vergebung nicht sind. Zum Beispiel, manche haben das Missverständnis, zu vergeben ist zu sagen, das, was sie getan haben, ist nicht so schlimm. Nein. Jemandem zu vergeben heißt keineswegs, dass wir ihr Handeln oder ihre Aktion billigen würden. Das heißt keinesfalls, dass wir sagen, was sie gemacht haben, ist in Ordnung oder es ist nicht so schlimm. Vergebung ist, dass wir das ihnen nicht immer wieder vor der Nase halten. Vergebung ist, dass wir sie von Schuld freisetzen. Aber keinesfalls, dass wir sagen, dass das, was sie getan haben, in Ordnung wäre. Also das muss ganz klar unterschieden werden. Wir haben alle sicherlich schon den Spruch vergeben und vergessen gehört. Wieder, im Neuen Testament liest man sehr viel, sehr Deutliches über die Vergebung, dass wir vergeben sollen. Aber von vergessen steht da nichts. Das wäre auch ein bisschen problematisch. Ich meine, wir hätten da diese riesigen Gedächtnislücken an manchen Stellen. Was war denn da nochmal? Nein, es geht nicht darum, dass wir vergessen. Es ist sogar wichtig, wir sind mündige Menschen, wir sollen aus unserer Erfahrung lernen. Wir sind keineswegs dazu berufen, uns immer wieder zum Lecki machen zu lassen. Wenn jemand uns etwas antut, dass wir sagen, mach's wieder, mach mir nichts aus. Natürlich macht es uns was aus und natürlich müssen wir verkehrtes Verhalten als verkehrtes Verhalten bezeichnen. Wir dürfen das nicht einfach so weiterlaufen lassen. Vergeben heißt nicht vergessen. Manche haben auch das Denken, wenn ich vergebe, müssen sie zu meinem besten Freund werden. die Person, die das mir angetan hat. Nun, wenn eine Wiederherstellung der Beziehung möglich wird, ist das auf alle Fälle wünschenswert. Ihr werdet das sicherlich auch kennen von eurer eigenen Erfahrung, so wie ich, dass es nicht immer möglich ist, dass manchmal Menschen aus unserem Leben verschwunden sind, wem wir nicht mehr die Vergebung direkt zusprechen können, mit wem eine Beziehung nicht wieder aufgenommen werden kann. Aber selbst wenn dieser Mensch noch in unserem Leben ist, heißt es nicht, dass das alles so wird wie vorher, wenn wir ihnen vergeben. Also zu vergeben heißt nicht, dass wir plötzlich große Kumpel werden müssen. Das wäre auch ein Missverständnis über Vergebung. Und es gibt auch das Missverständnis, wir denken oftmals, Vergebung passiert sofort, in einem Moment. Ich habe vergeben, jetzt ist es erledigt. Es wäre natürlich schön, wenn das immer so einfach ginge. Aber das entspricht nicht unbedingt der Wahrheit. Corrie ten Boom war eine Frau, die den Zweiten Weltkrieg überlebt hat. Sie war auch in einem KZ gewesen, weil ihre Familie, alle überzeugte Christen, haben Juden vor den Nazis versteckt. Und sie hat, wirklich durch ein Wunder überlebt und hat danach einen Verkündigungsdienst buchstäblich in aller Welt gemacht. Aber sie erzählt in einem von ihren Büchern, die ich wirklich sehr empfehlen kann, wie Leute ihr etwas angetan haben und sie wollte das denen vergeben, aber irgendwie sie konnte es nicht loslassen. Und sie hat ein Gespräch mit einem Pfarrer gesucht und ihm diese Situation geschildert. Und er hat gesagt, Corrie, schau mal auf den Kirchenturm hier. In dem Kirchenturm ist eine Glocke und an diese Glocke ist ein Seil. Wenn man an dieses Seil zieht, kommt diese Glocke in Bewegung, fängt an zu läuten. Und wenn man richtig Kraft dahinter setzt, kommt sie richtig gut in Schwung. Und wenn man aufhört, an diesem Seil zu ziehen, hört die Glocke nicht gleich auf zu läuten. So ist es mit Vergebung. Wir müssen es lernen. Vergebung verlangt, dass wir aufhören, an diesem Seil zu ziehen. Wir hören auf, das dem zum Vorwurf zu machen. Wir hören auf, das immer wieder neu aufzubringen. Aber das heißt nicht, dass diese Glocke gleich aufhört zu läuten. Nun, an manchem Seil haben wir vielleicht seit Wochen, seit Monaten, seit Jahren gezogen. Und diese Glocke ist richtig gut in Bewegung. Und sie wird noch eine ganze Weile läuten, auch wenn wir keine Energie mehr reinstecken. Aber wir müssen aufhören, an diesem Seil zu ziehen. Und dann wird das Läuten abklingen. Und es mag eine ganze Weile dauern. Es mag ein größerer Prozess sein. Aber gib nicht auf und denk nicht, dass Gott dir dafür einen Freibrief gegeben hat, nichts zu vergeben. Wir sollen vergeben. Aber es ist auch nicht etwas, was unbedingt immer in einem Moment geschieht. Sehr, sehr häufig verlangt das einen längeren Prozess. Es ist mir auch wichtig an dieser Stelle, dass wir darüber reden, was Vergebung in uns bewirkt, wenn wir vergeben. Erstens, Vergebung heilt. Vergebung ist, wo der Heilungsprozess in unserem Herzen beginnt. Wir können kaum erwarten, dass wir Heilung erleben werden, wenn wir die Wunde immer wieder aufkratzen. Es tut mir leid, wenn der Kontrast hier nicht so toll ist, aber also. Kein Problem, meine Notizen leuchten von selber. Also Vergebung heilt. Und das ist, wo der Heilungsprozess beginnt. Aber wieder, wir dürfen nicht weiter an diesem Seil, an der Glocke ziehen. Beziehungsweise die Wunde dürfen wir nicht immer wieder aufkratzen. Wir müssen diesen Heilungsprozess seinen Gang gehen lassen. Vergebung wird diesen Heilungsprozess auch nicht überspringen. Ein Heilungsprozess kann und wird durchaus ein Prozess sein. Aber ein Prozess, wo Gott treu dran bleiben wird, dass er uns Heilung schenkt. Aber Vergebung ist etwas, was also nötig ist zur Heilung. Vergebung befreit auch. Unversöhnlichkeit ist Sklaverei. Wenn wir nicht bereit sind zu vergeben, sind wir versklavt. Ich habe am Anfang hier Steine in diese Kiste reingelegt und die dann zugemacht, Schloss davor. Diese Kiste steht für ein Herz. Aber wessen Herz wird das denn sein? Das ist nicht das Herz des anderen. Ich kann keine Steine in das Herz des anderen legen. Nur in meinem Herz kann ich darüber verfügen, ob sie aufgemacht wird. Nur ich habe den Schlüssel zu meinem Herz und kann entscheiden, ob ich da aufmache und diese Lasten rausnehmen lasse, oder ich sage, nee, die behalte ich drin. Es ist wichtig, dass wir erkennen, wenn ich vergebe, werde ich befreit. Werde ich befreit von der Last. Nur wenn ich bereit bin zu vergeben, kann ich diesen ganzen Mist loswerden. Vergebung lehrt auch Demut. Es ist interessant mit der Unversöhnlichkeit, dass wenn wir es einem Menschen immer wieder vorhalten, was sie uns angetan haben, wie sie uns Unrecht angetan haben, dass wir anfangen, ein überhebliches Gefühl zu haben, dass wir etwas Besseres wären. Und ich kann mir gut denken, dass manche jetzt denken, na, mit dem, was sie gemacht haben, ich bin ein besserer Mensch. Allerdings, wer von uns könnte behaupten, dass wir ohne Fehler wären? Wer von uns könnte behaupten, dass wir irgendwie schuldlos wären? Zu vergeben verlangt auch Demut. Wir geben unsere Vorrangstelle in Bezug auf diesen Schmerz auf, weil wir das dem Menschen nicht mehr anlasten. Klingt fast ironisch danach, aber Vergebung ermächtigt auch. Es bedarf Stärke und Mut zu vergeben. Und etwas, was ganz wichtig ist für uns zu merken, wenn ich nicht vergebe, wenn ich unversöhnlich lebe, halte ich mich selber in der Opferrolle. Wenn ich unversöhnlich bin, bin ich immer das Opfer. Und das hat dann die Wirkung, dass man immer wieder runtergezogen wird. Wenn du das Opfer bist, bist du die Person, die runtergezogen wird. Bist du die Person, die machtlos dasteht. Zu vergeben ermächtigt. Wir werden ermächtigt, weil wir dann nicht mehr in dieser Opferrolle stehen. Weil wir dem, was die uns angetan haben, nicht mehr unterstellt sind. Weil wir nicht mehr unter diesem Druck stehen. Zu vergeben ermächtigt. Und wenn du vergibst, wenn du diesen Prozess durchmachst, dann weißt du über allen Zweifel, dass du mit Gottes Hilfe alles tun kannst. Vergebung lebt auch Liebe vor. Vergebung ist ein radikales Bild der Liebe. Und das ist auch das, genau das, was wir von Jesus sehen, was er für uns getan hat. Ich meine, er war unschuldig, aber er hat sich selbst für uns geopfert. Seine Liebe hat für uns Freiheit erkauft, hat es für uns möglich gemacht, frei zu sein. Und wenn wir vergeben, ahmen wir Gott nach. Wenn du eine göttliche Macht, eine göttliche Gewalt in deinem Leben verspüren willst, dann musst du vergeben. Es ist eine unglaubliche Kraft, die da freigesetzt wird, die zum Guten, zum Leben, zur Auferbauung, zur Freiheit führt. Wenn wir vergeben, leben wir Liebe vor. Aber man fragt, ich bin eigentlich gerade diese Woche gefragt worden, wie macht man das ganz praktisch? Wie kann man Vergebung praktizieren? Zu einem, bete um die richtige Perspektive. Das Gebet ist unerlässlich. Und ja, wieder, wenn du von einer Kraft, von einer Gewalt reden willst, übe das Gebet. Das Gebet verändert die Geschichte der Menschheit. Das Gebet ist unerlässlich wichtig für uns. Und wenn wir um die richtige Perspektive beten, dann bitten wir Gott, uns zu zeigen, wie wirkt sich das eigentlich auf mein Leben aus? Was ist die 10-jährige Perspektive? Was dieser Mensch dir angetan hat, wie wird sich das in 10 Jahren auswirken? Beziehungsweise müssen wir uns vielleicht fragen, wie möchte ich, dass das in 10 Jahren noch wirkt? Möchte ich in 10 Jahren noch in der Opferrolle sein? Möchte ich in 10 Jahren immer noch der sein, der runtergebuttert ist, der nichts kann, der entkräftet ist? Oder möchte ich durch Gottes Kraft die Freiheit wiedererlangt haben? Was ist die Perspektive in 20 Jahren, in 30, in 50 Jahren? Wie wirkt sich das weiterhin auf dich aus? Wir müssen um die richtige Perspektive beten. Gott bitten uns zu zeigen, welchen Weg er mit uns gehen will, um die Geschichte unseres eigenen Lebens zu verändern. Aber es hängt dann auch sehr eng damit zusammen, wir dürfen ehrlich betrachten, was uns genommen wurde. Oft haben wir sehr gelitten, haben Menschen uns Dinge angetan, die uns wirklich was gekostet haben. Und ich weiß nicht, ob vielleicht an dieser Stelle dieser Spruch vergeben und vergessen herkommt, dass Leute es einfach vergessen wollen, was ihnen angetan wurde, oder dass sie denken, ich kann nur wirklich weiterkommen, wenn ich das vergesse. Aber es ist wichtig, dass wir ehrlich betrachten, was uns genommen wurde, dass wir betrachten, was es uns gekostet hat. Und wir dürfen darüber trauern. Wir dürfen darüber trauern. Das ist ein ganz wesentlicher Schritt der Heilung. Wir müssen uns diesen Trauer erlauben. Wenn es uns etwas gekostet hat, will das betrauert werden. Wir brauchen das. Und Gott hat uns den Weg keineswegs versperrt oder gesagt, das darfst du nicht machen. Wir dürfen das betrauern, was es uns gekostet hat. Und dann können wir diesen Schmerz zu Gott bringen und bei ihm abgeben. Und um Vergebung zu praktizieren, müssen wir auch im Kopf behalten, wir sollen ohne Vorbehalt vergeben. Es ist immer eine große Versuchung, dass wir irgendwas in einer hinteren Ecke da festhalten. Etwas in ein ganz kleines Kämmerlein, hinten in unserem Herzen, dass, wenn wir das wirklich brauchen, das können wir noch rausziehen. Wir müssen verstehen, dass ohne den Prozess zu Ende zu machen, bleiben wir immer Gefangenen, bleiben wir immer Opfer und werden wir bleibende Schmerzen mit uns rumtragen. Es ist wichtig, dass wir diesen Prozess weitermachen, egal wie lange es dauert, bis wir komplett vergeben haben. Wie merkt man, dass man wirklich völlig vergeben hat? Es ist einer von diesen Dingen, wenn man das mal erlebt hat, weiß man ganz genau. Weil wenn wir wirklich völlig vergeben haben, können wir einen ganz anderen Umgang mit der Situation haben. Wir können völlig anders mit diesem Teil unserer Biografie umgehen. Und wir merken, Wir sind nicht mehr in der Opferrolle. Wir merken, Gott, es ist nicht, dass wir sagen, ach, es war ja nicht so schlimm. Nein, es ist nicht, dass wir sagen, ach, jetzt kann ich drüber lachen. Nein, es ist, dass wir völlig anders in unserem Alltag mit umgehen können, dass wir merken, dass die Schmerzen keineswegs das sind, was sie früher waren, dass wir merken, dass Gott uns wirklich Freiheit gegeben hat. Und wenn du diese Freiheit nicht spürst, das heißt einfach, dass du weiterhin auf dem Weg bist. Das ist okay. Erlaube dir selber noch auf dem Weg zu sein. Erlaube es Gott noch mit dir auf dem Weg zu sein. Weil es gibt keinen besseren Begleiter. Und wenn wir weiterhin mit ihm auf dem Weg sind, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und wenn wir noch nicht an dem Ziel angekommen sind, dass wir der Sache wirklich vergeben haben, bleiben wir doch auf dem Weg. Behalten wir nicht irgendwelche Reste irgendwo da hinten, dass wir, wenn es drauf ankommt, die richtig rausziehen können, um uns zu verteidigen, um das denen über den Kopf zu hauen oder wie auch immer das noch eingesetzt werden könnte. Bleib weiterhin auf dem Weg, dass du ohne Vorbehalt vergeben kannst. Aber hier, das ist in einem Moment noch, hier geht es darum, was hat Jesus nicht gesagt? Ja, dann kommen wir auf diese richtig schwere Brocken zurück. Vorhin, als ich von Vergebung befreit gesprochen habe, habe ich einiges hier wieder rausgenommen. Ist dir aufgefallen, dass ich nicht alles rausgenommen habe? Ist dir aufgefallen, dass ich nur die Kleinen rausgenommen habe? Wir denken immer wieder, das ist zu schlimm, das kann nicht vergeben werden. Für dich mag es einer von den großen Dingen, die alle Welt als groß ansehen würde. Es kann etwas sein, was nur für dich groß ist. Ist, was anderen nicht so schlimm sehen würden, aber die wissen nicht, was du erlebt hast. Das gestehe ich dir sofort ein. Ich weiß nicht, was du alles erlebt hast. Die um dich herum können vielleicht nicht alles verstehen, was du erlebt hast. Aber die Tatsache ist, wenn wir gerade sagen, dass die großen Dinge Dinge sind, die wir nicht vergeben können, bleiben wir Sklaven. Wir bleiben Sklaven der Vergangenheit. Wir bleiben Sklaven der Sünde. Und wir finden keine Hoffnung, wir finden keinen Ausweg, wenn wir daran festhalten. Wieder, es ist nicht, dass wir sagen, was sie gemacht haben, ist in Ordnung oder dass es nicht so schlimm ist. Aber es ist, dass wir sagen, ich mach's dir nicht mehr zum Vorwurf. Weil das ist notwendig, auch auf das dein eigenes Herz freigesetzt werden kann. Jesus hat nicht gesagt, wenn sie dir wirklich wehgetan haben, brauchst du ihnen nicht zu vergeben. Was hat Jesus gesagt? Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Da trat Petrus zu ihm und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er sich gegen mich versündigt? 7-mal? Jesus sagte zu ihm, nicht 7-mal, sondern 77-mal. Wenn dein Bruder sündigt, weise ihn zurecht. Und wenn er sich ändert, vergib ihm. Und wenn er sich 7-mal am Tag gegen dich versündigt und 7-mal wieder zu dir kommt und sagt, ich will mich ändern, so sollst du ihm vergeben. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Wenn du die letzten Sonntage hier gewesen bist oder auch die Predigten online gehört hast, dann weißt du, dass ich, nachdem ich einige Worte, die Jesus gesagt hat, aufgehört habe. Da das heute die letzte Predigt in dieser Reihe ist, möchte ich noch ein bisschen bei diesen Worten hier verweilen. In was Transparenz, Offenheit, wie auch immer, also die Idee für diese Reihe ist nicht bei mir gewachsen, sondern ich habe das wie sehr häufig von einem Buch abgeguckt. Und der Autor, der geht eigentlich 10 verschiedene Dinge durch, die Jesus nicht gesagt hat. Aber noch bevor er das tut, fängt er an mit unter den wichtigsten Worten, die Jesus gesagt hat. Und er verweist auf diesen Text. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Ist das nicht unsere Sehnsucht? Ist das nicht das, was wir wollen und brauchen? Ruhe für unsere Seele? Ja, wir brauchen das dringend. Jesus bietet uns diese Ruhe an. Jesus bietet uns diesen Frieden an. Aber wir müssen über diese Lügen, die in unseren eigenen Köpfen wachsen, die zu häufig auch in Gemeinden verbreitet werden, müssen die durchschauen und sehen. Jesus hat nicht gesagt, na, wenn du ein besserer Christ wärest, dann würde das dir nicht passieren. Jesus hat nicht gesagt, na, bestimmte Leute, die brauchst du nicht zu lieben. Jesus hat nicht gesagt, dein Seelenheil hängt von dir ab. Du musst es machen. Und er hat uns auch nicht gesagt, du brauchst ihnen nicht zu vergeben, wenn sie dir wirklich wehgetan haben. Jesus weiß, dass all diese verschiedenen Einstellungen unseren Seelenfrieden zerstören werden. Dass sie uns von ihm, von dem Vater, abhalten werden. Und dass sie letztlich zu unserem Tod führen werden. Und er möchte, dass wir wieder zur Ruhe finden. Dass diese Lügen uns die Seelenruhe nicht berauben. Er lädt uns ein, zu ihm zu kommen. Weil nur in ihm finden wir Vergebung für unsere Schuld. Nur in ihm finden wir Ruhe für unsere Seele. Und nur so findest du Hoffnung, die hält, auch in der dunkelsten Nacht deines Lebens. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, denn ich will euch erquicken. Das habe ich Luther auswendig gelernt. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Das sind Worte, die Jesus gesagt hat zu dir.